Politik gestreift, der Kirschner-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kirschner-Podcasts Politik gestreift. Ich bin Yvonne Mockenhaupt und bei mir sind die Leiterin der Abteilung Parlament und Abgeordnete, Frau Dr. Lang, und der Leiter des Referats Parlamentsrecht, Herr Wissmann. Und in der heutigen Folge wollen wir uns die Abgeordneten ein wenig genauer anschauen. Es wird häufig darüber diskutiert, ob Abgeordnete zu viel oder zu wenig verdienen. Genaue Zahlen sind vielen nicht bekannt. Geben Sie uns doch bitte heute einen Einblick darüber, was ein Abgeordneter denn nun wirklich verdient.
Ja, das ist festgelegt und richtet sich, alle Leistungen, die ein Abgeordneter bekommt, richtet sich tatsächlich nach den Regeln des Abgeordnetengesetzes. Die Abgeordneten erhalten vom Staat für die Ausübung ihrer Tätigkeit eine Leistung, die nennt sich eigentlich technisch Abgeordnetenentschädigung. Im Volksmund wird das immer Diät genannt. Das hat nichts mit Abnehmen zu tun, ich sag's gleich, sondern das leitet sich aus dem lateinischen Wort dies ab und bedeutet so viel wie Tagegeld. Das sagt aber nichts anderes, als dass der Abgeordnete im Gegensatz zu Ihnen und zu uns, die wir ein festes Gehalt beziehen, eben gerade kein Gehalt bekommen, sondern eine sozusagen taggenaue Entschädigung für die Erfüllung seiner verfassungsrechtlichen Aufgabe. Das Bundesverfassungsgericht hat festgelegt, dass das Parlament selbst über die Höhe der Diäten entscheiden muss. Und es muss so bemessen sein, dass eine angemessene und die Unabhängigkeit von Entscheidungen sichernde Entschädigung dann damit auch gewährleistet.
Was die konkrete Höhe der Diät der Abgeordneten betrifft, so orientiert sie sich an der Besoldung von Bundesrichtern. Sie beträgt seit dem 1. Juli 2024 exakt 11.227,20 Euro, ist ganz normal zu versteuern. Und sie steigert sich entsprechend der Entwicklung des Nominallohnindexes. Und das ist die vom Statistischen Bundesamt festgelegte durchschnittliche Lohnsteigerung.
Auch im Kirschner können wir ja nachlesen, welchen Beruf ein Mitglied des Bundestages hat. Aber ist es erlaubt, dass man neben dem Mandat noch eine Tätigkeit, einen weiteren Beruf ausübt?
Also grundsätzlich ist festgelegt, dass das Mandat im Mittelpunkt der Tätigkeit des Abgeordneten stehen muss. Wenn das gesichert ist, kann er durchaus nebenher auch Tätigkeiten ausüben. Das ist vor allem für diejenigen Abgeordneten ganz wichtig, die zum Beispiel Steuerberater oder Rechtsanwälte sind, also freiberuflich Tätige. Die können nebenher dann auch noch Mandate ausüben in ihrem freiberuflichen Dasein, müssen das aber natürlich alles angeben. Anders ist es bei öffentlich-rechtlich Beschäftigten, also zum Beispiel bei Beamten oder bei Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst. Deren Arbeits- und Dienstverhältnisse ruhen für die Zeit des Mandates und dafür erhalten sie aber im Gegenzug ein Rückkehrrecht. Also sie dürfen dann auf jeden Fall in ihren Beruf wieder zurückkehren, wenn das Mandat beendet ist.
Was vielleicht noch bei den Nebentätigkeiten wichtig ist: Sie müssen eben angegeben werden, das sagtest du ja schon gut, und sie werden eben auch auf unserer Internetseite veröffentlicht. Das heißt, das Transparenzgebot wird an dieser Stelle sehr ernst genommen, sodass auch jeder Einblick hat, welche Nebentätigkeiten welche Abgeordnete oder welcher Abgeordnete ausübt.
Und übrigens natürlich auch die Höhe der Vergütung. Und was ganz wichtig ist, was ja auch viele Bürgerinnen und Bürger eben interessiert, wer, bei wem, wenn Sie nebenbei noch Aufgaben wahrnehmen, für wen arbeiten Sie, wo gibt es Interessenverknüpfungen oder auch wirtschaftliche Abhängigkeiten, die Sie nach den neuesten Regelungen im Abgeordnetengesetz auch dann bei Ihrem Abstimmungsverhalten im Ausschuss häufig angeben müssen.
Wie ist das denn bei einem Mitglied des Bundestages? Hat dieses Mitglied einen Chef? Ist das der strenge Fraktionsvorsitzende? Oder wer ist dafür zuständig, dem Abgeordneten zu sagen?
Es gibt eine lustige Vorschrift, wo man denken könnte, die Bundestagspräsidentin wäre die Vorgesetzte der Abgeordneten, weil die Bundestagspräsidentin tatsächlich Urlaub gewährt. Das ist eine lustige Vorschrift, die ein bisschen überkommen ist. Aber tatsächlich ist es so, dass Abgeordnete nach dem Grundgesetz nur ihrem Gewissen unterworfen sind und keinen Chef haben. Sie arbeiten also vollkommen weisungsfrei. Auch Fraktionsvorsitzende sind nicht die Chefs. Der einzige Chef, wenn man es jetzt so ein bisschen auf eine höhere Ebene heben möchte, den ein Abgeordneter hat, ist im Prinzip der Wähler, der dann bei der nächsten Wahl, wenn sich der Abgeordnete wieder zur Wahl stellt, darüber abstimmt, ob er zufrieden ist mit der Arbeit des Abgeordneten oder der Abgeordneten oder eben nicht. Also kann man sagen, er sollte sein Handeln danach orientieren oder ausrichten, dass eben der Chef, der Souverän ist, der Bürger, der ihn wählt.
Dann sind wir schon bei einer weiteren Frage. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Rechtsstellung von Abgeordneten? Das ist ein etwas kompliziertes Wort, aber wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer zu wissen.
Ja, das knüpft so ein bisschen an die letzte Frage auch an. Also ein Abgeordneter erwirbt durch seine Wahl eben das Mandat. Und er ist damit Teil des Verfassungsorgans Deutscher Bundestag. Er ist aber eben nicht Angestellter. Er hat keinen Arbeitsvertrag. Er steht auch nicht gegenüber einem Dienstherrn wie Beamte in einem Dienstverhältnis. Und wir hatten vorhin über diese lustige Regelung mit dem Urlaub erwähnt. Rein rechtlich ist es so, ein Abgeordneter hat auch keinen Urlaubsanspruch. Sondern das Wichtigste, und an der Stelle mit dem Urlaub merkt man es vielleicht selbst, ist, der Abgeordnete ist frei. Und das ist der Grundsatz, was das ganze Mandat prägt. Er ist also frei im ganz Konkreten, ob er eine Woche Urlaub nimmt im Jahr, drei Wochen oder gar keinen Urlaub nimmt. Das ist seine eigene Entscheidung. Einen Anspruch darauf hat er nicht, er muss es selber entscheiden. Es gibt natürlich diese begrenzenden Regelungen, wir hatten sie vorhin angesprochen, im Abgeordnetengesetz. Er darf keine Geldannahme tätigen für Interessensvertretung. Er muss seine Nebentätigkeiten offenlegen und anzeigen. Gegebenenfalls unterliegt er bestimmten Geheimhaltungspflichten, wenn er in entsprechenden Ausschüssen tätig ist. Verantwortlich ist er aber immer nur dem Wähler.
Also um es nochmal kurz zu ergänzen, er darf schon auch Geld annehmen, aber nur bis zu einer gewissen festgelegten Grenze. Und die ist relativ niedrig. Ja. Wir haben auch in der Vergangenheit, in der letzten Wahlperiode, häufig genug darüber diskutiert, dass Abgeordnete beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf weibliche Abgeordnete zum Beispiel auch keinen Anspruch auf Elternzeit haben. Ja, auch da ein grundsätzlicher Unterschied, der sich daraus ergibt, dass die Abgeordnete eben nicht in einem Arbeitsverhältnis steht. Also wenn jemand sich die Freiheit nimmt, dann eben für eine gewisse Zeit für sich und das Kind da zu sein, dann macht er das auf eigene Kappe und muss gucken, wie er dann damit auch klarkommt.
Vielleicht auch an der Stelle noch, wo man es auch merkt, ein Abgeordneter ist Abgeordneter und er kann, es gibt ganz, ganz enge wenige Ausnahmen, auch nicht sein Mandat verlieren, weil irgendjemand meint, er hätte seine Tätigkeit schlecht gemacht oder so etwas. Das geht alles nicht. Was in der Arbeitswelt funktioniert, gilt hier nicht derartige Regeln. Also die meisten Abgeordneten verlieren ihr Mandat schlicht und ergreifend dadurch, dass sie dann nicht wiedergewählt wird.
Oder aus persönlichen Gründen ihr Mandat dann eben abgeben und auch beenden.
Was hat es auf sich mit Immunität und Indemnität?
Also nicht verwechseln darf man die Indemnität mit der Immunität. Die Immunität ist erstmal ein Strafverfolgungshindernis. Der Abgeordnete ist ja auch nur ein Mensch. Und deswegen kann es durchaus sein, dass er auch in seinem privaten Verhalten ein Verhalten gezeigt hat, was also dann mit einem Strafverfolgungsverfahren oder einer Anzeige sozusagen verfolgt wird. Das Schutzgut hier ist nicht der Einzelabgeordnete selber, sondern die Funktionsfähigkeit des Bundestages. Auf diese Art und Weise soll das Durchführen eines Strafverfolgungsverfahrens von der Genehmigung des Bundestages abhängig gemacht werden, weil vermieden werden soll, dass Abgeordnete von ihrer Tätigkeit sozusagen entbunden werden oder eben ihre Aufgabe nicht mehr wahrnehmen können, weil sie einer Strafverfolgungsmaßnahme unterliegen. Sowas hat es ja in dunklen Zeiten eben auch für ganze Gruppen von Abgeordneten gegeben. Und man will eben sozusagen die Arbeitsfähigkeit des Bundestages sichern, dass das im Einzelfall von einer Genehmigung des Bundestages abhängig zu machen ist, ob ein Strafverfolgungsverfahren durchgeführt wird.
Das heißt, die Immunität eines Abgeordneten wird vom Bundestag oder muss vom Bundestag aufgehoben werden.
Genau. Das wird vorbereitet durch den Ausschuss für Immunitätsangelegenheiten und das Plenum beschließt das dann.
Genau. Und es gibt zwei Arten, im Groben gesprochen jedenfalls. Es gibt eine pauschale Aufhebung der Immunität zu Beginn einer Wahlperiode für bestimmte Maßnahmen und dann gibt es nochmal die konkrete Aufhebung der Immunität, beispielsweise wenn es um die Anklageerhebung geht. In der Praxis ist es so, da wir uns Gott sei Dank nicht mehr in diesen dunklen Zeiten befinden, wird die Immunität so gut wie immer aufgehoben. Indemnität, das ist eben zum Beispiel auch ein Ausdruck der Freiheit, die ich vorhin angesprochen habe, des Abgeordneten. Das ist eine besondere Regelung, die besagt, dass Abgeordnete wegen einer Abstimmung oder einer Äußerung, die sie hier im Plenum oder hier im Bundestag, das heißt im Plenum und oder in den Ausschüssen getan haben, zu keiner Zeit, also auch nicht, wenn sie nicht mehr Abgeordnete sind, gerichtlich oder dienstlich verfolgt werden. Das heißt ganz konkret, wenn ein Abgeordneter am Rednerpult Dritte beleidigt, was für uns alle hier strafrechtlich unter Umständen relevant sein kann, ist das für den strafrechtlich nicht relevant. Er kann mit der Ausnahme der verleumderischen Beleidigung deswegen nicht strafrechtlich belangt werden.
Kommen wir zu einem ganz anderen Punkt. Wie sieht es denn mit der Altersversorgung von Abgeordneten aus?
Also, vielleicht zum Einstieg, wie es nicht damit aussieht, aber was oftmals noch geglaubt wird. Also, wenn Sie einen Abgeordneten nehmen, der vielleicht mit im Alter von 36 Jahren Abgeordneter geworden ist und er wird nicht wieder gewählt, scheidet also bei einer regulären Dauer der Wahlperiode mit gut 40 Jahren aus. Nein, er bekommt dann keine Rente bis zu seinem Lebensende, sondern das System ist, was den Zeitpunkt des Bezuges einer Rente oder einer Pension betrifft, mittlerweile, ja, ich würde sagen, komplett angepasst dem allgemein gültigen System.
Genau, das heißt, der Anspruch auf eine Altersversorgung entsteht erst mit der Vollendung des 67. Lebensjahres. Und wie viel er dann bekommt, ist auch festgelegt, denn pro Jahr der Mitgliedschaft erhält dann ein Abgeordneter 2,5%. Jetzt kann man sagen, wenn es dann einen Abgeordneten gibt, der war jetzt irgendwie 50 Jahre im Parlament, haben wir ja auch schon gehabt, ganz selten, dann wird das aber trotzdem irgendwo gedeckelt. Nämlich, es wird höchstens, also gedeckelt auf einer Höhe von höchstens 65% der Abgeordnetenentschädigung, was ungefähr 26 Mitgliedsjahren entspricht.
Also die 65% beziehen sich dann auf die Diät, die wir eingangs genannt hatten.
Und erst ab Vollendung des 67. Lebensjahres, genau.
Ganz herzlichen Dank für den spannenden Einblick. Alle wichtigen Informationen sind in den Shownotes von uns nochmal notiert. Und ich freue mich schon auf die nächste Runde mit Ihnen. Und herzlichen Dank bis dahin.
Dankeschön. Wir freuen uns auch.
Dankeschön.